willkommen zur neuen Folge von Spaß mit Vögel mit dem Christoph.
Und der Miriam.
Gefühlt ist das eine Ewigkeit her, dass wir uns hier gehört haben. Ich habe mich aber, sage ich gleich, bei der Anzahl der News zurückgehalten, weil sonst hätte der Christoph gemeckert, dass ich die ganze Folge über meine News rede und das wollte ich nicht. Ich fange auch gleich an, weil es ist das erste Märzwochenende. Und Leute, nee, es ist das zweite Märzwochenende, fällt mir gerade auf. Egal, es ist März, hängt die Nistkästen raus. Also die Mainpost schreibt es schon ganz richtig, es ist jetzt an der Zeit, die Nistkästen vom letzten Jahr zu reinigen und eventuell neue rauszustellen, hängen, weil die ersten ziehen schon ein. Also ich kann es sagen, und ich wohne in Schweden, bitte vergesst das nicht, bei mir sind die Blaumeisen schon eingezogen, die Sumpfmeisen sind da, die Elstern bauen schon ein Nest, die Kleiber sind aktiv und selbst die Eulenkohlmeisen, glaube ich, haben schon mit der Besichtigung angefangen, wo sie einziehen wollen. Es wird Zeit.
Die machen das alle ohne Makler, ne?
Ja, die haben aber sehr kritische. Also ich höre das ja immer und da wird tatsächlich von Nistkasten zu Nistkasten gehüpft, weil die müssen ja richtig hängen, so ein Nistkasten. Also der muss ja, das ist ja schwierig, ne? Der muss in die Richtung, der braucht eine Südlage oder eine Westlage oder eine Ostlage, je nach Vogel. Bei mir haben die meisten Süd- oder Ostlage. Dann darf er nicht zu hoch hängen, dann darf er nicht zu tief hängen, dann muss er katzensicher sein. Dann, also die Blaumeisen zum Beispiel, die scheißen auf meine Hunde, das ist denen völlig egal, wenn die da rumfetzen.
Okay.
Die Spatzen finden das eher störend, wobei ich sowieso glaube, dass diese Spatzengang, die ich im Garten habe, eine reine Junggesellengang ist. Ich habe aber dieses Jahr sogar eine Amsel, wobei ich nicht glaube, dass die hier brütet. Und wie gesagt, am stolzesten bin ich auf das Elsternpaar, die jetzt bei mir im Apfelbaum vom Küchenfenster bauen.
Oh, na das lässt sich ja dann gut beobachten.
Ja, das lässt sich hervorragend beobachten. Da ist halt nur mein Job im Weg, weil ich kann nicht den ganzen Tag da sitzen und die Viecher beobachten. Aber die bauen von Scratch. Also es ist ein niegelnagelneuer, topmoderner Neubau.
Oh.
Und es ist ein sehr geschäftiges Treiben. Und sie sind sich, ich würde mal sagen, in 95% der Fälle sind sie sich sehr einig, welcher Halm und welcher Ast wohin gehört. Aber die anderen 5%, die werden dann laut
ausdiskutiert.
Ja. Ist aber sehr spannend, diesen Bau zu beobachten. Da sind allerdings
also Sofa nach links oder Sofa nach rechts.
Ja, genau. Und da sind auch die Hunde sind da natürlich auch sehr interessiert dran. Da sind die Elstern sind sich aber noch sehr ruhig. Die sehen, die haben irgendwie geschnallt, dass die Hunde da nicht hochkommen. Und damit ist das Thema jetzt auch gegessen. Und dann warte ich jetzt dann noch auf meine Lieblingsfreunde, die Stare. Die sollten dann auch in die zwei Kirschbaum Nistkästen einziehen und also ich gehe dieses Jahr von einem reichen Vogelleben aus.
Naja.
Und bei dir? Schon geputzt? Schon Nistkästen vorbereitet?
Ja, Miriam, was ist denn deine nächste News?
Ach, sehr schön. Meine nächste News ist, das ist ja ein persönliches Steckenthema von mir, Steckenpferdthema. Na, ich sehe schon Wortfindungsstörungen. Der Artikel war, glaube ich, ursprünglich in der SZ. Inzwischen sind auch schon andere Zeitungen aufgesprungen. Und zwar geht es um rassistische Vogelnamen und die Umbenennung selbiger. Ich werde die jetzt nicht alle vorlesen. Ich werde auch die Worte, die da verwendet werden, nicht aussprechen. Aber in den USA hat man zum Beispiel McCown's Longspur in den Thick-billed Longspur umgenannt. Zu Deutsch wäre das die Schwarzbrust-Spornammer. Und zwar aus den Gründen, dass McCown wohl ein Südstaatengeneral war und wir nennen ja auch keine Ammer nach Himmler oder sowas. Oh, jetzt habe ich Südstaatengeneräle mit Nazis verglichen. Ah ja, jetzt werden mich bestimmt viele Leute hassen. Das ist mir aber ziemlich egal. Der N-Wort-Fink zum Beispiel heißt inzwischen Mantelschwärzling. Wenn man das N-Wort-Fink bei Wikipedia eingibt, wird man auch direkt weitergeleitet auf Mantelschwärzling, was ich sehr gut finde. Die Schweden und die Finnen tun dieses auch. Wobei man dazu sagen muss, dass die Schweden natürlich wieder, wie soll ich das jetzt höflich ausdrücken, nur das Nötigste machen, weil sie zum Beispiel die im Deutschen heißende Lapplandmeise, die heißt im Schwedischen L-Wort-Meise, genauso wie die L-Wort-Eule. Und die Argumentation der schwedischen Behörden ist, es gibt ja immer noch eine Region Lappland, deswegen müsste man es nicht umbenennen, auch wenn die gesamte samische Bevölkerung das L-Wort als Beleidigung findet. Aber nun gut, es ist ja auch immer leichter nach außen zu richten, als sich seine eigenen Rassismen abzugewöhnen. Selbst die Finnen, die ja nicht wirklich eine Kolonialgeschichte auf der aktiven Seite haben, die Finnen waren ja eher eine Kolonie, als dass sie Kolonien hatten, nennen Vögel um. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, aber finnische Vögelnamen. Also wer mal irgendwie fasziniert werden möchte, schaut sich ja mal finnische Vögelnamen an. Ich finde das grandios. So wird zum Beispiel der Kafferihittaja wird umgenannt in den Hettotittaja.
Aha.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Das K-Wort ist übrigens in Ländern wie Südafrika komplett verboten als Hate Speech. Also nur bevor jetzt mir hier jemand ankommt und sagt, ich wäre ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ist schlimm. Wenn euch Leute erzählen, dass sie Worte schlimm finden, dann glaubt es ihnen einfach. So. Ich habe aber auch gute Nachrichten. Christoph, kennst du den Eichenprozessionsspinner?
Ja.
Sehr gut. Für die, die ihn nicht kennen, das ist ein Schmetterling.
Da gibt es doch ganz viele Schilder, wenn hier, ja. Also bei uns in der Gegend gibt es das öfters mal, dass da vorgewarnt wird,
ja.
Weil ich glaube, sind das nicht diese Flimmerhärchen, die ja. Da irgendwie Allergien oder irgendwas auslösen?
Ganz
klar,
die können ganz schwere Hautreizungen auslösen. Hm. Nicht nur kann der Hautreizungen auslösen, der ist auch für Lichtungs- und Kahlfraß verantwortlich, weswegen der Eichenprozessionsspinner nicht besonders beliebt ist bei Forst- und Wald. Menschen, Besitzern, Ausnützern, whatever, choose your framing. Aber das Aufhängen von Nistkästen führt da in diesen Probegebieten, also man macht da so Untersuchungen und Forschungen und in gewissen Arealen hat man Nistkästen aufgehängt, woraufhin sich dort mehr Meisen angesiedelt haben, woraufhin es weniger Eichenprozessionsspinner gibt, weil die von den Meisen gefressen werden. Und das ist tatsächlich so ein Phänomen. Je mehr Nistkästen du hast, desto mehr Vögel kommen in deinen Garten.
Mhm.
Also das ist so ein self-fulfilling Ding auch. Das ist wie im Neubaugebiet. Da baut einer, zieht ein und dann wollen alle anderen auch hin. Also, ne? So unterschiedlich sind wir uns alle gar nicht. Dann habe ich was Spannendes. In Pennsylvania hat jemand einen Rotkardinal fotografiert, der ist halb Männchen und halb Weibchen. Das nennt man Gynandromorphismus, kommt bei Vögeln durchaus vor, ist beim Rotkardinal deswegen besonders spektakulär und deutlich zu erkennen, weil das Männchen vom Rotkardinal, wie der Name schon sagt, rot ist, das Weibchen eher so gelblich-bräunlich, ockerfarben, für Christophs Farbenlehrer. Und dieser Vogel, ich verlinke natürlich diese ganzen News, das heißt, man kann sich das anschauen. Und dieser Vogel ist tatsächlich in der Mitte längs geteilt. Links ist er, glaube ich, also seine rechte Körperhälfte ist männlich rot und seine linke weibliche Körperhälfte ist gelblich-bräunlich ockerfarben.
Meine Fresse, ja, was es alles gibt.
Ja, und zwar das beruht auf einem Fehler in der Zellteilung. Diese Vögel haben auch in der Regel beide Geschlechtsorgane. Das kommt übrigens auch bei Schmetterlingen, Käfern und anderen Insekten vor.
Mhm.
Das wäre dann so der kleine Seitenhieb an diese ganzen Leute, die mir immer erzählen wollen, Homosexualität und Transmenschen und sowas, sowas gibt es in der Natur gar nicht. Bild dich halt fort. Dann siehst du, dass es das in der Natur auch alles gibt. Übrigens, dieser Rotkardinal hat keine Probleme damit, dass er halb Mensch und halb Männchen und halb Weibchen ist. Könnten sich ein paar Menschen auch mal ein Beispiel dran nehmen. Jetzt träumen wir uns auf eine Insel, weil es ist ja immer noch Corona, es ist immer noch Winter, es ist immer noch grau, es ist immer noch kalt. Auf Borneo, da ist es das nicht. Borneo ist bestimmt warm und kuschelig und schön. Wir haben zwar auch Corona, aber warm. So, da gibt es den schwarzbraunen Mausdrossling. Und der wurde das letzte Mal vor 170 Jahren entdeckt. Und man ist davon ausgegangen, dass der ausgestorben war. Ist er aber nicht. Er ist wieder da.
Er ist wieder da.
Ja, man hat ihn entdeckt. Ist noch unklar, wo er war oder ob, wie es funktioniert hat und so weiter und so fort. Ich gehe davon aus, dass der Dschungel auf Borneo auch nicht jetzt
Na, finde das richtige Wort.
Übersichtlich ist wie die Münchner Innenstadt am Sonntagnachmittag. Gut die Kurve gekriegt, Miriam.
Ja, ja, ja.
Und Achtung, Trommelwirbel für die beste Überleitung ever. Der Vorteil daran, dass dieses vor 170 Jahren vermeintlich ausgestorbene putzige Tierchen wieder hier ist, ist, dass wir jetzt die Chance haben, den gleichen Vogel zu sehen oder die gleiche Vogelart zu sehen, die Weiland schon George Edwards gesehen hat. Ja. Die war wohl keine Überleitung.
Oh, ich war noch gar nicht drauf gefasst, Miriam. Aber das war ein Wink mit dem Zaunfall. Genau. Wir wollen ja, haben wir eigentlich unser Thema ein bisschen angekündigt? Ich muss erst mal das Thema einführen. Ne?
Ja, ich habe jetzt geüberleitet. Jetzt der Rest ist dein Zeug.
Mein Zeug, na gut. Also wir wollen ja heute so ein bisschen über berühmte Ornithologen und so weiter sprechen und wie man sich so organisiert und was man so, wie das alles so entstanden ist, so in der Geschichte her. Und die erste Persönlichkeit ist nämlich genau der George Edwards, den wir jetzt hier gefunden haben. Das war ein englischer Naturforscher und Ornithologe, der 1694 geboren wurde, bis 1773 gelebt hat. Und der ist quasi bekannt als Vater der britischen Vogelkunde. Der hat zuerst, bevor man ja sowas dann irgendwie sich für interessiert oder das irgendwie dann zu seiner Berufung machen kann, hat er erstmal eine Lehre zum Kaufmann gemacht und hat die dann halt auch abgeschlossen und hat anschließend das europäische Festland bereist und studierte quasi die gesamte Naturgeschichte auf seinen Reisen und hat dabei sehr viele Tierdarstellungen erstellt. Unter anderem mit sehr, sehr vielen Vögeln. Das Ganze wurde dann 1743 in einem Buch, A Natural History of Birds, veröffentlicht. Und dieses enthält ca. 600 Radierungen und Beschreibungen naturgeschichtlicher Subjekte. Warum erzähle ich das jetzt hier eigentlich? Weil das nämlich für den Herrn Linné bei seiner Strukturierung oder Taxonomierung, nennt man das so? Einordnung dieser der ganzen Tiere hat er das nämlich, war das nämlich die Grundlage quasi für ihn, weil es hier ist erstmalig ganz viele Beschreibungen und halt Abbildungen der ganzen europäischen Vogelarten gab und das war quasi für ihn die Grundlage. Deswegen ist das hier so erwähnenswert. Zu Linné selber haben wir, glaube ich, letztes Jahr schon mal irgendwie ein bisschen was erzählt. Ne?
Den bashen wir bei jeder sich bietenden Gelegenheit.
Das ist ja so ein Schwede dort, wa? War das ja, glaube ich.
Jawohl.
Genau.
Der war auch Sexist. Der war auch Rassist.
Ja, das war ja durchaus üblich damals so ein
bisschen. Das macht es aber nicht besser.
Nee, das stimmt. Gut. Also, er hat quasi die Grundlage gelegt für weitere aufbauende Strukturierungen der Vogelwelt. Und im nächsten Jahrhundert, von 1780 bis 1857 lebte nämlich der Johann Friedrich Naumann. Der ist ja quasi bei mir um die Ecke geboren, in einem Dorf, das Ziebig heißt. Und er ist quasi der Begründer der Vogelkunde in Mitteleuropa. Wird da dort so ein bisschen gehandelt. Und er hat sich mit, also circa ab 9 Jahre, hat er sich mit zahlreichen Vögeln dann halt auseinandergesetzt, weil er musste nämlich seine Schule abbrechen, um dem Vater in der Landwirtschaft zu helfen. Und dabei hatte er reichlich halt Gelegenheit, sich mit den zahlreichen Vögeln halt auseinanderzusetzen. Das ist aber auch so ein bisschen familiär geprägt, das Thema in der Familie Naumann, weil nämlich sein Großvater schon einen Tannenhäher 1754 geschossen hatte und diesen schon ausgestopft hat, wegen seiner Seltenheit. Genau, also das geht schon über die gesamte, es geht eigentlich über 3 Generationen. Der Naumann hat dann anschließend eine Sammlung von ausgestopften und im Backofen getrockneten Vögeln halt angelegt und hat unter anderem gibt es dabei einen Wendehals und einen Teil albinotische Nebelkrähe. Nennt man das so? Teilalbinotische Nebelkrähe, also ein Teilalbino, wie auch immer das aussieht. Das ist wahrscheinlich sowas, was du halt auch gerade schon beschrieben hast. Irgendwie rote Augen, weiß irgendwie, wie auch immer.
Ah, ich google das. Reden Sie weiter.
Genau. Dabei hat er über die Jahre auch hinweg seine Präparation und Präsentationstechniken deutlich verbessert Und zum Beispiel hat der 1804 seine ersten Glasaugen selbst angefertigt und in die Präparate halt eingesetzt. Vorher war es halt üblich, mit Holzperlen zu arbeiten, die dann als Augenimitation benutzt wurden.
Apropos Augen, ich glaube, ein Teilalbino, das hat jetzt meine spontane Google-Suche ergeben, hat eben genau keine roten Augen. Da ich sehe, man sieht zum Beispiel, wenn man bei der Google-Bildersuche sucht, sieht man eine Rehgeiß, die ist in der hinteren Körperhälfte, also die Hinterläufe und der Popo ist weiß, vorne ist ganz normal. Da gibt's auch Vögel, die haben einen weißen Kopf, schwarze Augen und dann wird das Gefieder ein bisschen gesprenkelt und hinten schwarz. Also ich glaube, Teilalbino hat eben keine roten Augen. Mhm. Und nur ist tatsächlich teilweise weiß, kann rote Augen haben, aber muss nicht. So würde ich das Teilalbino definieren, nach der ersten spontanen Bildersuche. Sollten wir Zuhörer haben, die die genaue Definition von Teilalbino kennen, dann meldet euch einfach bei uns über Instagram, Facebook, E-Mail, whatever und berichtigt uns. So.
Ja, das war ein sehr guter Einwurf. Er hat, wie gesagt, er hat das dann weiter perfektioniert, die Präparation von Vögeln und so weiter, und hat sie dann nämlich zum Beispiel zum Schutz vor Staub, Motten und Käfern ab 1811 in Vitrinen untergebracht und hat mit diesen Präparaten oder Bälgen dann 1815 in Ziebig ein kleines Museum gegründet. In selbigen Jahr erschien auch sein erstes bekanntes Buch, die Taxidermie. Und in diesem erläutert er nämlich, wie man Vögel ausstopft und wie er das und seine Methode halt dazu, wie man das am besten macht, dass sie halt auch gut erhalten bleiben. Und das Gute daran ist, die sind nämlich immer noch erhalten, ein Großteil seiner Präparate. Und die stehen nämlich im heutigen Naumann-Museum noch. Dazu kommen wir gleich noch. Er hat nämlich die Präparate, die dann in seinem Museum in Ziebig standen, wurden dann verkauft 1821 an den Herzog Ferdinand von Anhalt-Köthen. Dafür hat er dann irgendwie 2000 Taler gekriegt. Kann ich jetzt nicht wirklich einordnen, ob das viel oder wenig war, aber ich glaube, zur damaliger Zeit war das bestimmt eine ganze Menge.
Wahrscheinlich.
Ja. Er hat das aber damit quasi nicht aufgegeben, sondern sein Hobby oder seine Tätigkeit, sondern er wurde gleichzeitig nämlich als Kurator dann für seine Sammlung dort ernannt. Und das Museum quasi und die ganzen Präparate hatten dann wirklich sind dann umgezogen in das Köthner Schloss, nämlich in den sogenannten Ferdinandsbau dort und sind seit 1835 dort der Öffentlichkeit zugänglich.
Da wird jetzt renoviert, gell? Das hattest du erzählt, genau. Glaube ich. Da wird gerade renoviert. Weil ich wollte dich nämlich gerade fragen, ob du schon da warst, aber dann ist mir das eingefallen, nee, dass wir drüber geredet hatten und das wird renoviert.
Genau, das wird renoviert und jetzt durch Corona und so weiter. Also ich glaube, es ist im Moment auch, oder es war kurz bevor sie es renoviert hatten, war es dann halt nur noch zu wissenschaftlichen Zwecken halt irgendwie geöffnet, dass man das dort besuchen konnte und so weiter. Es war gar nicht mehr so richtig jetzt im Moment, aufgrund von Corona halt dem normalen Publikum zugänglich. Und was man auch immer wieder in diesem Zusammenhang findet, ist, dass es das einzige ornithologiegeschichtliche Museum der Welt wohl sein soll. Mhm. So, genau. Das weitere Werk von unserem Herrn Naumann ist, dass er ein 13-bändigen Band, nee, Buch, 13-bändiges Werk. Buch herausgebracht.
Ein 13-bändiges Werk.
Genau. Wortfindungsstörung. Was die Naturgeschichte der Vögel Deutschlands nennt. Was hier auffällig ist, es erscheint nicht unter seinem Namen, sondern es erschien unter dem Namen seines Vaters zu seinen Ehren.
Okay.
Quasi. Es enthält halt zahlreiche Kupferstiche von Vögeln, die er alle selber erstellt hat. Und sein Bruder, also da war, wie gesagt, die ganze Familie in das Thema mit einbezogen. Sein Bruder unterstützte ihn bei seinen Forschungen, indem er nämlich die zahlreichen Vögel halt auch geschossen beziehungsweise gefangen hat. Deswegen war es ihm halt so möglich, diese Natur so lebendig wie möglich halt darzustellen. Weil er dort halt zahlreiche Unterstützungen auch, ja. Auch hatte.
Ja, ja. Das ist wichtig. Man wird deutlich einfacher berühmt und bekannt und so, wenn man Unterstützung hat.
Ja, so, wenn man so ein bisschen als Team halt auch zusammenarbeitet, ne? So, und es gibt zum Beispiel, möchte ich noch ein kleines Zitat hervorbringen von ihm. Wir müssen uns bestreben, den ausstopfenden Häuten das aussehend zu geben, als stecke der lebendige Tierkörper noch darin. Also das war halt, wie gesagt, das Ziel halt, das so naturgetreu und lebendig wie möglich halt darzustellen. Deswegen zum Beispiel auch die Glasaugen anstatt der Holzperlen.
Ja.
Zum Beispiel so ein Punkt. So, Miriam, und dann frage ich dich mal, schätze mal, wie viel Präparate er erstellt hat. Mach mal.
Knappe 10.000?
Nee, so viel waren es nicht. 1.280.
Ich bin
1.280 Präparate hat er gesammelt. Und
die wieviel größte Sammlung ist das?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Also ich glaube, es gibt deutlich größere. Also ich habe nachher noch einen jetzt aus dem 20. Jahrhundert, der hat viel, also die haben viel mehr gesammelt.
Okay.
In den USA. Also die waren, ich weiß nicht, da geht es wirklich um Zehntausende. Irgendwie am Ende. Ja, was ist zum Naumann noch zu sagen? Die Ornithologen haben sich dann auch im 19. Jahrhundert quasi organisiert in der Deutschen Ornithologengesellschaft, der sogenannten DOG. Und der Herr Naumann war einer seiner Gründer. Wie es zu diesem Verein kam, kommen wir später noch dazu. 1857 bekam er leider dann auch ein Augenleiden und ist dann auch im gleichen Jahr, konnte dann halt auch nicht weiterarbeiten dadurch und ist dann auch im gleichen Jahr dann noch verstorben. Von irgendwelchen Nachkommen habe ich jetzt irgendwie nichts gefunden, aber wie gesagt, es waren dann halt sein Großvater, Vater und sein Bruder. Also es ging halt über drei Generationen, die sich dort mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Für ihn gibt es halt noch ein Naumann-Denkmal in Köthen bei uns hier. Das kann man sich noch angucken. Gibt es auch bei Wikipedia ein Bild, können wir auch noch verlinken. Und wie gesagt, das Naumann-Museum. Und in dem Naumann-Museum sind diese 1280 Präparate halt in alle ausgestellt. In 113 originalen Fichtenholzvitrinen. Und nämlich, das war nämlich jetzt das Komplizierte, da gab es dann irgendwie eine Spezialfirma, habe ich in der Zeitung gelesen, die mussten diese Vitrinen jetzt für die Renovierung halt umziehen. Und diese 113 Dinger, das sind also hier nicht irgendwie, was weiß ich, 10 mal 10 Zentimeter oder irgend sowas groß, also das sind richtig große Dinger gewesen,
ja.
Wo auch mehr drin sind, also das war schon irgendwie kompliziert, die umzuziehen. Also da gab es dann irgend so ein Spezialunternehmen, die das dann halt gemacht haben. So, das Museum ist seit 2015 eingetragen als national wertvolles Kulturgut der Bundesrepublik Deutschland und wurde auch so ein bisschen oder ständig halt weiterentwickelt. Zum Beispiel wurde unter dem Direktor Dr. Busching seit 1988 das Museum als Forschungsstätte für internationale Ornithologiegeschichte erweitert, umfassend auch renoviert zu dieser Zeit und auch die letzten Restaurationsfehler an der Naumann-Sammlung korrigiert. Unter anderem zum Beispiel, dass die Verglasung der Vitrinen wieder korrigiert wurde und mit mundgeblasenen Scheiben halt ersetzt wurde.
Mhm.
Im Museum gibt es aber auch zusätzlich noch weitere Sammlungen, die dort beherbergt werden. Und das ist zum Beispiel das Krausesche Herbarium. Das gehörte auch zu der herzoglichen Sammlung und ist quasi die Geschichte der deutschen Botanik von Beginn des 18. Jahrhunderts bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert. Also ich glaube, da muss man wirklich mal hin. Und eigentlich ist das, muss ich sagen, eine persönliche Schande. Ich wohne hier schon ganz lange und ich war da noch nicht.
Ja, wobei, wenn wir mal ganz ehrlich sind, eigentlich gehst du nur in Museen an den Orten, wo du in die Schule gegangen bist. Regnerischer Wandertag wäre das Stichwort.
Ja, aber ich glaube.
Und dann vielleicht noch ganz selten, wenn du Gäste hast, die irgendwie sowas sehen. Ansonsten geht man ja eigentlich auch irgendwie nie ins Museum.
Oder zumindest nicht hier zu Hause, finde ich immer. Du klapperst irgendwelche Galerien und Museen ab, wenn du irgendwo im Urlaub
Richtig.
Bist oder sonst irgendwas, guckst dir immer irgendwas an, aber irgendwie so zu Hause sieht es halt immer irgendwie dünner aus.
Ja, deswegen war ich ja jetzt so überrascht über diese Größe von dieser Naumann-Sammlung, weil in Jönköping, diese etwas größere Stadt da bei mir um die Ecke, 30 Minuten, da gibt es eine Vogelsammlung, Die beinhaltet 1450 Vögel. Und zwar von, die meisten sind von einem schwedischen Sammler, Hermann Nyquist. Die hat im Sommer offen. Das sind alles in Schweden brütende Arten, die er selber gesammelt und gedingst hat. Deswegen war ich so überrascht, dass die Naumann-Sammlung auch nicht wirklich so viel größer ist, weil das Ding ist ja schon, also das ist schon imposant, diese Anzahl an Vögeln und Eiern, die da sind. Aber das ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie ewig und drei Tage dir diese Vögel angucken kannst. Also
ja, also müsste man auf jeden Fall mal sich angucken, wenn es halt Corona vorbei ist und wieder geht.
Wir schicken dich hin.
Genau, dann können wir das noch mit ein
paar Dann kriegst du so eine, wie heißen diese Kameras, die den Hunden zum Beispiel aufgeschnallt werden, weißt du? Die kriegst du so eine Kamera an die Brust geschnallt, dann nehmen wir das auf, wie du durchs Museum wanderst und Dinge also, lernst.
Wir können das jetzt markenneutral eine Action-Cam nennen, aber eigentlich...
Danke. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Danke. Mir wäre nicht mal der Marke eingefallen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, hier, Kamera, Brust, Hund, ja. Sag ja, Wortfindungsstörungen, sehr schön.
Gut. Es sind auch noch weitere, es gibt noch eine weitere Bike-, Skelett- und Eiersammlung, nämlich des Begründers des Tierparks in Berlin vom Professor Dr. Dr. Date, die im Museum noch beherbergt wird. Als besondere Kostbarkeiten gibt es im Museum zum Beispiel zu sehen ein Riesenalk, der schon seit 1844 ausgestorben ist. Und es sind wohl weltweit nur 78 präparierte Exemplare noch vorhanden. Und es wurde 1830 durch den Herzog angekauft und leider ist die Herkunft hier unbekannt, wo er herkommt, der Riesenalk. Miriam, hatten wir das nicht schon mal irgendwo, den Riesenalk?
Doch, ich meine, dass wir in der Staffelfinale über den Riesenalk geredet haben, der ja ausstarb.
Ja, ich würde auch sagen. Genau, leider. Ich glaube, dass... Hast du erzählt, ja. Nämlich der nächste Vogel wird auch beherbergt, die Wandertaube, die seit 1914 ausgestorben ist. Und ich würde sagen, die hat man auch in der Folge.
Definitiv.
Ja. Und dann kann man sich noch ein östliches Präriehuhn und die Türkentaube dort noch ansehen. Das gehört so zu den zahlreichen Kostbarkeiten.
Mhm. Ich glaube, über das Präriehuhn hatten wir noch nicht geredet, aber alle anderen Türkentaube, hatten wir die Türkentaube? Nein, du hattest die Turteltaube.
Die Turteltaube, genau. Genau. So, und die Wandertaube war, glaube ich, die dort massenhaft in der USA, glaube ich.
Richtig, richtig.
Nur in riesigen Schwärmen, glaube ich, nur vorkam und auch dort überleben konnte und dann aber irgendwie dann zugrunde ging. An sich selber wahrscheinlich halt. Ne?
So war das nicht der Mensch, der sie ausgerottet hat, weil sie angeblich zu viel gekackt haben, die Vögel?
Haben sie nicht damit auch selber ihre Lebensgrundlage zerstört? Dadurch, dass das halt
vielleicht alles sollten wir mal unsere eigenen alten Folgen noch mal anhören.
Ja, wir können das auch so machen. Wir verlinken das gerne noch mal.
Richtig.
So, Werbung in eigener Sache kann man noch mal nachhören, ob wir jetzt den gleichen Blödsinn jetzt erzählt haben wie damals. Gut, so viel zum Naumann-Museum. Und wir wollen uns ja dem Ornithologischen Verein etwas nähern. Und dazu würde ich vorher noch etwas zu August Karl Eduard Baldamus erzählen. Der ist im selben Jahrhundert, hat er nämlich gelebt wie der Herr Naumann und ist 1812 in Giersleben geboren und 1893 in Wolfenbüttel verstorben. Er war deutscher Ornithologe, Lehrer und evangelischer Theologe. Sein Vater ist relativ früh verstorben und dadurch war er halt gezwungen, relativ schnell um seinen eigenen Lebensunterhalt sich zu kümmern, weil die Mutter, glaube ich, auch irgendwie krank war. Also da war so ein bisschen, ist er quasi nicht wohlbehütet aufgewachsen. Und er hat Gymnasien hier bei mir in der Nähe nämlich besucht, in Aschersleben und auch in Köthen. Man merkt schon, das ist ja alles so ein bisschen lokal bei mir. Er hat dann nach dem Abitur an der Universität Berlin evangelische Theologie studiert und hat dann die Ornithologie quasi als Hobby nebenbei betrieben. Während seiner Zeit als Lehrer von 1838 war er dann wieder zurück an der Höheren Töchterschule in Köthen, wo er Lehrer war. und war dann ab 1849 Pfarrer in Diebzig, das ist ein Dorf nicht weit weg von mir hier, und ab 1858 sogar an meinem Ort, wo ich jetzt wohne, war er Pfarrer. Genau. Und er hat sich halt auch für die Vogelwelt in so in Wald und Feld halt sehr interessiert und hat auch viele Vögel gefangen. Das war damals halt noch nicht reglementiert und man konnte da noch ja sehr viele Vögel fangen. Da gab es auch ein tolles neues Wort, was ich gelernt habe, das sogenannte Vogelherd. Hast du das schon mal gehört, Miriam?
Nee.
Naja, das ist so ein Ort, wo man dann halt Vögel fangen und einfangen und schießen kann, quasi. Das nennt man Vogelherd. Habe ich auch noch nicht gewusst. Hab ich heute auch das erste Mal gelesen. Weil das hier natürlich alles ein bisschen lokal ist, hat er natürlich auch hier die Naumanns getroffen. Und hat wurde quasi von ihnen geprägt, weil die halt ein bisschen älter waren wie er, hat daraufhin ab 1842 zahlreiche ornithologische Reisen unternommen, die ihn halt geprägt haben und auch die Grundlage für zahlreiche Werke waren. Also wenn du von ihm seine Werkeliste anguckst, was der alles geschrieben und gemacht hat, also das ist ja, da kannst du irgendwie 2 A4 Seiten damit füllen.
Okay.
Und auf diesen ornithologischen Reisen hat er nämlich eine beachtliche Eiersammlung halt angelegt. Dann ist er Teilnehmer der ersten ornithologischen, der ersten internationalen ornithologischen Kongresses in Wien gewesen und hat sich maßgeblich mit der wissenschaftlichen Arbeit auf die Avifauna, da war ich auch sehr interessant, fand ich dieses Wort, Avifauna Europas und deren Fortpflanzungsgeschichte und die Oologie beschäftigt. Miriam, dich brauche ich bestimmt nicht fragen, was Oologie ist. Ich muss das mal nachgucken.
Ich muss dir sagen, ich werde dich jetzt überraschen, aber Oologie? Ja. Nö.
Nee? Das ist die Eierlehre.
Ich wollte es noch sagen. Es ist. Ich habe mir noch gedacht, Oologie, das ist bestimmt die blöde Eierlehre. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, sagst du das jetzt mal nicht? Hätte ich es mal gesagt. Nee.
Genau, ja, es ist die Eierlehre. Also er hat sich maßgeblich für die Vogeleier interessiert. Das war so, und so zum Ende hin hat er sich dann mit der Geflügelzucht beschäftigt und hat da auch noch ein tolles Werk herausgegeben. 1849 hat er dann die sogenannte ornithologische Zeitschrift Naumannia gegründet. Und die war nämlich auch die ist dann später das offizielle Organ der Deutschen Ornithologengesellschaft halt geworden. 1845 hat er ein Treffen von einigen Mitgliedern der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte in Köthen angeregt, mit dem Ziel, die ornithologische Sektion quasi zu etablieren. Und hierbei sind schon in diesem Jahr 32 Ornithologen erschienen, die sich dann 1850 quasi in der Deutschen Ornithologengesellschaft, die es heute immer noch gibt und sich quasi immer noch der Ornithologie quasi beschäftigt, gegründet. War der Satz jetzt richtig? Ich habe am Anfang vergessen gehabt. Oh,
sag doch einfach nochmal.
Genau. Also er hat dann 1850 mit weiteren 12 Ornithologen in Leipzig die Deutsche Ornithologengesellschaft gegründet.
Jetzt war es ein vollständiger Satz.
Sehr gut. Wenn man solche Schachtelsätze bildet, dann weiß man am Ende nicht mehr, wo man hergekommen ist.
Und jetzt stell dir vor, manchen Leuten passiert das ganz ohne Schachtelsätze.
So. Dann wollen wir auch noch ein bisschen was zu dem Verein selber erzählen. Also wie gesagt, wir haben gerade gehört, der Verein wurde von Naumann und Baldamus gegründet in Leipzig. Und es gab dann auch noch so ein paar Streitigkeiten untereinander, bevor man sich so richtig gefunden hat. Aber es gab dann auch zwei Zeitschriften, die dann konkurrierend herausgegeben wurden. Das war halt einmal die bereits erwähnte Naumannia und dann das Journal für Ornithologie, was aber dann später sich dann durchgesetzt hat. Der Verein an sich war bis 1944 aktiv, aus bekannten Gründen, was zu dieser Zeit halt stattgefunden hat, wurde dann quasi die Geschäfte, ja, naja, beendet, geruht, wie auch immer. Und 1949 hat man sich dann quasi wieder neu verabredet und die ruhenden Geschäfte wieder aufgenommen. Zu dieser Zeit, als man dann wieder starten wollte, hatte man sich überlegt, Ost-Berlin ist jetzt vielleicht nicht so der beste Platz, um sich jetzt hier quasi neu zusammenzuschließen und wieder zu beginnen, so dass man sich entschlossen hat, eine Neugründung in Freiburg im Breisgau, quasi im Schwarzwald. Stimmt das jetzt? Ja, aber Freiburg im Breisgau ist Schwarzwald.
Das ist auf jeden Fall nicht Ostdeutschland.
Nee, das stimmt. Hat man hier quasi eine Neugründung durchgeführt. Der Sitz der Gesellschaft ist dann seit 1961 in Radolfzell am Bodensee. So.
Da gibt es ja auch dann, eine Menge Vögel.
Genau, ja. Das ist, da gibt es, glaube ich, auch mehrere. Der Verein unterstützt dort auch mehrere. Da gibt es auch Vogelwarten, glaube ich, dort in dem Ort und so weiter. Da gibt es, glaube ich, auch irgendwie ein, habe ich gelesen, von Humboldt, glaube ich, irgendein Zentrum, was sich mit, oder ein Fraunhofer-Institut, was sich mit Vögeln auseinandersetzt, ich weiß es nicht mehr. Also da ist, zu dem Thema mehr los. Fassen wir es mal so kurz meine Unwissenheit zusammen. Das Hauptziel des Vereins ist, also das Journal der Ornithologie herauszugeben und persönliche Beziehungen zwischen den einzelnen Ornithologen der Länder zu fördern. Das wird halt dadurch gemacht, dass man sich zu Jahresversammlungen in ganz Europa in Universitätsstädten quasi zusammenfindet und ein Vortragsprogramm dort organisiert. Mhm. Dann sind sie natürlich für fachliche und finanzielle Hilfestellung bei der Durchführung von Forschungsvorhaben. Daran sind sie halt besonders interessiert und haben dafür auch einen entsprechenden Forschungsfonds aufgelegt. Sie unterstützen finanziell und ideell herausragende wissenschaftliche Arbeiten und dafür stehen 5 Preise zur Verfügung, die halt die ausgegeben werden. Die zähle ich jetzt mal nicht auf. Also wer sich jetzt für die Preise interessiert oder sich bewerben möchte, der kann das gerne mal nachlesen. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, ist die fachliche Unterstützung von Vogelschutzvorhaben. Hierfür stellen sie halt auch beratende Fachleute zur Verfügung. Mhm. Also es ist nicht nur die Beobachtung von Vögeln, sondern auch den gesamten Naturschutz, wo sie interessiert sind. So, und mein letzter Ornithologe, den ich mir rausgesucht habe, ist James Bond.
Natürlich, der berühmteste Ornithologe aller Welt. Ich weiß überhaupt nicht, was der an ornithologischen Erkenntnissen gebracht hat im Leben, aber die ganze Welt kennt ihn.
Genau, und ich kläre jetzt mal ein bisschen auf, Miriam, dazu. Also, er ist 1900 in Philadelphia geboren und ist dort 1989 dann auch gestorben. Er ist US-amerikanischer Ornithologe, arbeitete für die Academy of Natural Science dort. Er war Kurator der dortigen Vogelsammlung und Experte der karibischen Vogelarten. Und jetzt wird es nämlich interessant. Er veröffentlichte 1936 die erste Ausgabe des Buches Birds of West Indies. Das ist quasi das Standardwerk und ist heute in der 5. Auflage erhältlich. Es gibt auch noch so ein bisschen was nicht ganz so schön, was heißt nicht ganz so schönes, was er gesagt hat. Wir hatten ja auch schon sehr oft letztes Jahr das Thema, ob man diesen Vogel essen kann. Er hat sich mit diesem Thema auch sehr, sehr auseinandergesetzt. Das heißt nämlich, alle Vögel, die er studierte, hat er auch mindestens einmal verspeist. Also er hat also überall mal gekostet quasi.
Ambitioniertes Kerlchen.
Genau. Dann hat er sehr viel mit einem Rodolphe Meyer de Schauensee zusammengearbeitet. Das ist auch ein US-amerikanischer Ornithologe, aber mit schweizerischer Herkunft. Mhm. Dieser hat ab zum Beispiel 1935 zahlreiche Expeditionen in den Südpazifik ja finanziert und unterstützt und hat nämlich hier in 50 Jahren den Museumsbestand von der Academy of Natural Science in Philadelphia von 80.000 auf 170.000 Bälge erweitert mit seinen, genau, deswegen hatte ich ja vorhin schon angekündigt, dass er hier ein bisschen was, ordentlich was geleistet hat. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem eigentlichen Namen. Das ist kein dummer Zufall, dass der Ornithologe James Bond heißt. Weil
ja, der seine Mutter wird ihn so genannt haben. Ich verstehe überhaupt nicht, wie Leute mich nicht lustig finden können.
Ich lache doch, Miriam. Nämlich der Ian Fleming war auch als eifriger Vogelbeobachter tätig, als er auf Jamaika lebte.
Ach, schau. Und dann hatte der natürlich das Buch von James Bond, Die Vögel der Westindies, im Regal stehen.
Genau. Genau.
Und dann und hat er seine Agenten-Thriller geschrieben und weil wir alle einfallslos wie Kreti und Pleti sind, hat er einfach in sein Buchregal geguckt.
Genau. Und deswegen gibt es auch einen Film, warte mal, jetzt muss ich ja ganz kurz nachgucken, welcher das war, im 20. Film der James-Bond-Reihe Stirb an einem anderen Tag, gibt es eine Szene, wo James Bond als Geheimagent in Kuba als Ornithologe auftritt und das Buch in der Hand hält.
Ach, guck.
Also die Stelle müssen wir jetzt nochmal suchen, das müssen wir jetzt nochmal gucken, wo das ist.
Ich wollte gerade sagen, Die Another Day, das war Pierce Brosnan, oder?
Ja, die ist noch nicht ganz so alt, würde ich sagen. Genau. Ach. Weil das Ziel von dem Ian Fleming war eigentlich, er wollte einen sehr, sehr gewöhnlichen Namen auswählen. Und dafür hat er sich dann nämlich für diesen Namen entschieden. Genau. Die beiden haben sich sogar kennengelernt, der Ian Fleming und James Bond.
Mhm.
Der Ornithologe besuchte ihn nämlich auf seinem Anwesen Golden Eye auf Jamaika.
Nach guck.
Hat er ihn nämlich besucht. Später hat er auch noch an James Bond Ehefrau geschrieben. Möchte ich mal noch folgendes Zitat vorlesen, warum das so gekommen ist. Es fiel mir auf, dass diese kurze unromantische angelsächsische und vor allem maskuline Name genau das war, was ich brauchte. Und so wurde ein zweiter James Bond geboren. Deswegen hat er seine Figur James Bond genannt.
Ja, James Bond ist ja auch ein toller Name.
Genau. Also Bond ist überhaupt so ein Name, der irgendwie im Englischen sehr viel irgendwie verwendet wurde.
Echt?
Oder immer noch. Ja, also ich glaube, in London gibt es zum Beispiel Straßen, da gibt es eine Bond Street, glaube ich.
Stimmt, ja. Da hast du natürlich recht.
Ja, also das ist, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, merkt man das schon oder hört man das irgendwie mal öfters. So, Miriam, was gehört zu einem James Bond?
Die Damen. Ich muss jetzt sagen, dass aufgrund der durchaus männlichen Geschichte es jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viele berühmte Ornithologinnen gibt, über die man so besonders viel weiß, weil die Möglichkeiten eine sehr lange Zeit einfach sehr begrenzt waren. Aber ich habe mal ein paar zusammengetragen, weil es durchaus üblich war, dass Damen sich mit der ornithologischen Forschung beschäftigt haben. Und zwar, ich fange früher an als der Christoph. Ich fange im Jahre 1340 an. Es kann auch 1347 oder 43 gewesen sein, da habe ich unterschiedliche Angaben zugefunden. Da wurde auf Sardinien eine junge Eleonore geboren, die später dann die Herrscherin von Arborea wurde, eines der sardischen Judikate. Und diese Dame hat als erste Gesetze zum Schutz von Greifvögeln erlassen, in ihrer Funktion als Herrscherin. Ehrenhalber wurde auch ein Falke nach ihr benannt, der Eleonorenfalke. Sie ist leider 1404 an der Pest verstorben. Aber fand ich sehr spannend. Ich könnte jetzt auch noch Vorträge über die sardischen Judikate halten, aber das ist ja nicht Thema dieses Podcasts. Aber ist auf jeden Fall alles sehr interessant. Very interessant. Im Jahre 1883 wurde dann Magdalena Heinroth geboren. Eine Berlinerin, die, ich glaube, sogar preußisches Beamtenfamilie, fast schon Beamtengeschlecht war. Und die hatte den Vorteil, dass ihre Eltern ihr zwar verboten haben, Abitur zu machen und zu studieren, weil man das damals als Frau halt nicht gemacht hat. Aber sie hat, die Eltern haben diese, haben Magdalena unterstützt in ihrer Ambition, Tiere zu erforschen, zu präparieren. Und sie durfte dann am Museum für Naturkunde in Berlin sich vom Chefpräparator ausbilden lassen. Dort hat sie dann ihren späteren Ehemann getroffen und zusammen geforscht. Jetzt ist es natürlich so, weil das war damals halt so, er hat mehr publiziert als sie, aber sie hat die Aufzucht der Nestlinge unter ihrer Fuchtel gehabt. Sie hat das gemacht, sie hat da auch geforscht, sie hat auch ein bisschen was dazu publiziert und es wurde mit ihrer Hilfe wurde dieses große Werk, die Vögel Mitteleuropas, geschaffen. Und man hat sehr viel gelernt über Nestlinge in menschlicher Obhut, warum die sich unterschiedlich verhalten und worauf man achten muss, weil es bestimmte Arten gibt, die in menschlicher Obhut viel öfter aus dem Nest fallen als in der Natur. Also sehr spannend. Mhm. In den USA gab es zur gleichen Zeit, die hat aber etwas länger gelebt, die ist 1883 geboren und hat bis 1974 gelebt. Margaret Moores Niece oder Nice hat an der Virginia-Wachtel und der Singammer geforscht. Die hat sehr viel in Deutschland publiziert. Überraschenderweise waren ihre Artikel nämlich zu lang für die damaligen amerikanischen Wissenschaftsjournale. Mhm. Sie hat sich auch mit Forschungsartikeln zum Thema Hackordnung von Hühnern hervorgetan. Dann kommt eine sehr spannende Dame, Annie Mainzerhagen oder Mainzerhagen, man weiß es nicht, 1889 bis 1928. Die war so gut in ihrer ornithologischen Forschung, dass sie am britischen Standardwerk Handbook of British Birds mitschreiben durfte. Und das war so ein Standardwerk, das war, glaube ich, bis in die 60er oder 70er ein Standardwerk. Um ihre Liebe zur Forschung zu verdeutlichen, sage ich nur eine Sache. Anstatt Flitterwochen zu machen, hat sie eine Forschungsreise gemacht, damit sie ihre Publizierungsdaten einhalten kann.
Und die Hingabe für die Wissenschaft.
Ja, definitiv. Also sie ist auch sehr viel rumgereist. Die war in Kopenhagen, die war in Ägypten, in Palästina, in Madeira, in Indien und in Tibet. Und während sie das alles gemacht hat, hat sie übrigens auch noch 3 Kinder auf die Welt gebracht, ne? Sie ist dann gestorben. Und zwar sah es aus wie ein Waffenunfall. Es gab allerdings keine Untersuchung oder sowas, aber die Rolle ihres Mannes ist eine suspicious. Das war Colonel Richard Mainzerhagen. Etwas später, nämlich von 1917 bis 2010, gab es eine Beryl Patricia Hall. Die war Spezialistin für afrikanische Vögel. Irgendein russischer Ornithologe, dessen Namen ich jetzt tatsächlich vergessen habe, hat sogar einen Vogel nach ihr benannt, Hall's Green Bull. Und man geht davon aus, dass es einer dieser Subsahara Green Bulls ist, aber man weiß es nicht genau. Überhaupt der Südkont, die Südhälfte der Erde war sehr beliebt bei den Damen. Emily Snedlage oder Snethlage oder wie auch immer man die alle ausspricht, hat sich in Brasilien rumgetrieben. Eine Deutsche, also ich weiß nicht, ob es heute noch Deutschland ist, aber damals in Preußen. Und sie wurde Spezialistin für Vögel im Amazonasgebiet. Und die ist da auch, die hat auch irgendwelche ganz gewaltigen Expeditionen im Amazonasgebiet gemacht. Also was eine Frau, muss man mal ganz ehrlich sagen. Die hat sich den Mittelfinger ihrer rechten Hand mit einer Machete amputieren müssen, weil sich eine Schnittwunde entzündet hat im Urwald.
Da muss man schon hart sein.
Ja. Ja, weiß ich nicht, wie ich es jetzt anders nennen soll. Dann möchte ich natürlich Hildegard Howard ernennen. Ich weiß auch wieder nicht, also ich tue mich immer mit dieser, ich weiß nicht, wie Amerikaner Hildegard aussprechen. Hildegard, auf jeden Fall. 1901 bis 1998 hat fossile Vögel erforscht. Und zwar, ich kannte sie nicht, es gab diese Teergruben von La Brea. Dort hat sie sich vorgetan mit der Erforschung von fossilen Vögeln. Sie wurde auch als erste Frau Präsidentin der Southern California Academy of Sciences. Und sie hat, was ich dann wieder wahnsinnig interessant fand, 1957 den ersten Osteodontornis beschrieben. Das ist dieser Pseudozahnvogel. Das sind diese riesigen Dinosauriervögel, weißt du, die so Zahnreihen in ihren langen Schnäbeln haben.
Hm.
Die hat sie beschrieben. Die hat auch Medaillen bekommen. Und die war wirklich, wirklich wissenschaftlich sehr, sehr erfolgreich. Die ist 1961, glaube ich, offiziell in den Ruhestand gegangen, hat aber bis in die 90er Jahre noch wissenschaftlich aktiv gewesen. Also Leidenschaft, ne? Hier, aus jeder Pore. Dann möchte ich nicht übergehen eine gewisse Graciana Lewis. Die hat von 1821 bis 1912 gelebt. Die fand ich deswegen wahnsinnig spannend, weil sie von ihrer Persönlichkeit her definitiv nicht in eine Schublade passt. So möchte ich es mal formulieren. Ihr männlicher Mentor, ja, das waren die alten Zeiten, ohne männlichen Mentor bist du nichts geworden im Leben, hat einen Vogel nach ihr benannt, nämlich einen White-Edged Oriole. Das ist ein gelb-schwarzer, hübscher Vogel. Icterus graciane. Und 1868 hat sie The Natural Histories of Birds publiziert. Das Problem war, dass als ihr Fürsprecher verstorb, hatte sie keinen mehr. Das heißt, sie hat sich danach sehr schwer getan, in die Lehre zu kommen. Und mit dem Publizieren war es dann auch nichts. Neben einer Ornithologin war sie auch aktiv in der Antisklavereibewegung. Sie hat auch Sklaven zur Flucht verholfen. Sie hat sich für die Frauenrechte eingesetzt. Sie war überzeugte Pazifistin, gleichzeitig wollte sie die Prohibition nach vorne treiben und den Alkohol verbieten und sie war streng gläubig, sie war eine Quäkerin. Was dazu geführt hat, dass sie so ihre Probleme mit Darwin hatte. Das heißt, ihre ganze wissenschaftliche Forschung ist dann immer irgendwie an ihrem Glauben gescheitert. Also sie hat nicht an die Evolution geglaubt, sondern sie hat diese Dinge Gott in die Schuhe geschoben. Ich finde es aber trotzdem sehr interessant, dass eine so eine starkgläubige Frau dann trotzdem diese Karriere anstrebt und diesen Forschungsdrang hat. Und gut, ich finde ja sowieso immer Leute, die nicht schwarz-weiß sind und die nicht in Schubladen passen, immer sehr interessant. Und man hat in ihrem Nachlass, hat man auch, glaube ich, irgendwelche unveröffentlichten Papiere über diese Underground Railroad gefunden. Also dieses System der Sklavenbefreiung, wo man die Sklaven dann aus den Südstaaten rausgeschleust hat.
Mhm.
Und als letzte Dame möchte ich Pamela C. Rasmussen vorstellen. Die hat sich auf asiatische Vögel spezialisiert. Die lebt übrigens noch. Die ist 59 geboren und lebt noch. Sehr sympathische Person. Hat sich besonders für Eulen auch interessiert und sowas. Also ich fand sie sehr sympathisch und wo ich sie dann wirklich wahnsinnig spannend finde oder fand, sie macht auch viel zur Biodiversität. Und Biodiversität, da kommen wir jetzt wieder zu meinem Lieblingsthema, dem Klimawandel. Also Biodiversität ist ja durchaus auch wichtig für das Wohlergehen unseres Planeten, weswegen ja auch so Diskussionen wie, was macht man mit den Waschbären in Deutschland, durchaus wichtig sind, weil die Biodiversität in unterschiedlichen Weltteilen, also wir sollten nicht auf der ganzen Welt die gleichen Tiere haben, wir sollten da schon Unterschiede haben. Das ist besser und da ist sie sehr engagiert. Und was sie bei ihrer Forschung aufgedeckt hat, jetzt schließt sich der Kreis und ich liebe geschlossene Kreise. Gott, was für ein schlechter Witz. Oh, Jesus.
Dann wärst du ein Halbkreis sonst, oder?
Sollen wir jetzt da noch in die Mathematik reinrutschen? Nein, wir rutschen jetzt in die Kriminalistik rein. Lass mich mal einen Kreis schließen. Bei ihrer Forschung hat sie entdeckt, dass Richard Mainzerhagen, du erinnerst dich, Annie Mainzerhagen, die durch die Welt gereist ist, drei Kinder auf die Welt gebracht hat und beim Waffenunfall ne? Dieser Richard ja. Meinzerhagen, der hat von diesen Museen gestohlen. Der hat seine Forschung gefälscht. Das war so ein richtiges Ferkelchen. Und das hat Pamela C. Rasmussen bei ihrer Forschung rausgefunden.
Mhm.
Karma is a bitch.
Ja, okay. Also es gab es damals auch schon.
Natürlich. Natürlich. Das ist völliger Irrglaube, dass es das nicht gab. Das ist auch völliger Irrglaube, dass es das irgendwo nicht geben würde.
Ja, das ist ja so eine ständige Diskussion. Wobei es gab jetzt mal eine Zeit in Deutschland, wo das jetzt, ich weiß gar nicht, vor 2-3 Jahren, wo das so ein bisschen das Thema war. Oh, ja, die ganzen Arbeiten ja durchgeguckt wurden.
Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe ja da eine etwas andere Einstellung. Ich zum Beispiel bin der Meinung, ich weiß nicht, warum Politiker Doktortitel brauchen. Der Sinn, warum ein Politiker einen Doktortitel haben muss, erschließt sich mir überhaupt nicht. Und würden Politiker für ihre Karriere keine Doktortitel brauchen, würden sie keine Doktorarbeiten schreiben und dann würden sie auch nicht sich durchwursteln.
Genau, und ich würde ja fast behaupten, das ist so, das, es gehört zum guten Ton, so ungefähr.
Ja, und was mich an der ganzen Diskussion auch stört, ist, das ist mir bei dieser Karl-Theodor-Gutenberg-Geschichte aufgefallen. Da kommt ihm jemand auf die Schliche, dass er mindestens seine Quellen nicht sauber angegeben hat, wenn nicht gar beschissen hat, ja? So, so weit, so gut. Er verliert seine politische Karriere und so weiter, so weit, so gut. Warum hat das eigentlich nie, nicht ein einziges Mal, negative Auswirkungen auf diese Nulpen, die mit diese Doktorarbeit betreuen? Also an so einer Universität, ja, da hast du mindestens einen Doktorvater, da hast du mindestens eine Prüfungskommission, die das durchwenkt. Da hängen mindestens 4 bis 5 Leute dran, die ja offensichtlich diese Bescheißerei begünstigt haben. Und da gibt es nie irgendwelche Konsequenzen. Ich meine nicht, dass ich jetzt persönlich so grandios viel Mitleid für Karl Theodor von und zu Gutenberg habe, darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es darum, dass ich es...
Es ermöglicht wurde, dass man bescheißen konnte.
Ja, weil also ich weiß ja nicht, wie das in anderen Studiengängen ist, aber du musst eine Doktorarbeit verteidigen und sowas. Das ist, also man könnte da schon drauf kommen, dass da Scheiße gelaufen ist, wenn man nicht alles durchwinken würde. Aber ich glaube, dass sich so ein System vom Bescheißen schon auch selber begünstigt, wenn du die Leute zwingst, einen Doktortitel zu machen, den sie eigentlich gar nicht brauchen. Weil außerhalb von der Universität brauchst du keinen Doktortitel. Wofür denn?
Mhm.
Ich meine, dieser völlige bescheuerte Wahnsinn, dass Mediziner alle einen Doktortitel brauchen. Die sollen Leute behandeln. Also Hausärzte und sowas, niedergelassene Tierärzte. Was hilft mir das denn, dass der sich so eine Doktorarbeit über das Klickern von Hühnern rausquetscht? Nee, also mal ganz realistisch, da gewinnst du gar nichts. Ja, dann hat er einen Doktortitel, toll. Deswegen ist er doch kein besserer oder schlechterer Hausärzt oder Hausärztin oder Tierarzt, Tierärztin. Ist doch Kikifatz. Mhm.
Weil eigentlich weißt du, jetzt wird es dünnes Eis wieder, aber ich glaube, mit einer Doktorarbeit weißt du ja eigentlich nach, dass du am Ende wissenschaftlich halt arbeiten kannst und dass du dann am Schluss ja für eine Lehre geeignet bist, dass du halt dort Dozent oder Professor irgendwie mal werden kannst oder sowas. Das ist ja eigentlich, glaube der ganze Hintergrund des Ganzen.
Ja.
Und das interessiert dich jetzt bei der praktischen Arbeit. Na gut, ja, weiß nicht.
Ja, aber wozu muss denn ein Politiker einen Doktortitel haben? Also ich meine, wenn ich mir das bei euch in Deutschland gerade anschaue, das dynamische Duo Spahn und Scheuer, deren gesammelte Inkompetenz wird doch nicht größer oder kleiner, ob mit oder ohne Doktortitel.
Na, der Scheuer überlebt doch, oh, jetzt trifft man es politisch ab, der Scheuer überlebt doch nur durch Corona, sonst wäre er doch schon weg.
Ja, aber alleine schon die Idiotie, dass sich einem Menschen wie Andreas Scheuer mit dieser Aktion, mit dieser Maut, ja, jetzt unabhängig, ob das strafrechtlich relevant ist oder nicht, ja, es ist völlig inkompetent. Es ist die Definition von Inkompetenz. Und der soll jetzt die Taskforce zum Thema Corona leiten. Really? Wirklich? Das ist der einzige Vorteil an der deutschen Politikwelt. Wenn du in Schweden, Politiker reden Schwachsinn, die benehmen sich schlecht, du schämst dich dafür. Und dann kannst du aber drauf wetten, da kommt irgendwann ein deutscher Politiker daher und toppt die ganzen Schwachsinn, der hier in Schweden abgeht.
Ja, okay. Also das mit der Maut ist natürlich schon ein starkes Stück, was da so passiert ist. Das muss man ja schon ehrlicherweise sagen. Da wurde ja alles irgendwie mit Füßen getreten und das Vergaberecht gebogen.
Die Frage ist, ob Andreas Scheuer einen Doktortitel hat. Warte, ich google das mal. Scheuer. Hat er einen Doktortitel? Man weiß es nicht. Wieso steht er hier nicht drinnen? Heißt der? Heißt doch Scheuer, oder?
Ja, da Andi.
Ja, aber wieso steht der? Wieso hat denn der keinen? Der hat nicht mal einen Wikipedia-Artikel, das ist ja geil. Andreas Scheuer. Ist übrigens toll, doch, er hat einen Wikipedia-Artikel. Ist übrigens toll, wenn du bei Google Andreas Scheuer eingibst, ist die erste Frage Doktortitel und die zweite Mautkosten. Das war jetzt schon wieder wahnsinnig lustig. Ach, schau, in Passau geboren, okay. Der hat 2004 einen Doktortitel in Prag gemacht.
Oh.
Ich habe ja letztens erst einen sehr interessanten Podcast über die Universität in Bratislava gehört, die Doktortitel auch raushauen wie der Gemüse-Dantler ums Eck, die gammeligen Zucchini. Oh, hat seine Quellen auch nicht. Eieiei, Plagiatsvorwürfe bezüglich dem Doktortitel, weil er was nicht kenntlich gemacht hat. Und geschieden als römisch-katholischer Bayer. Eieiei.
Die erstellt aber die politische Kommunikation der CSU im System Bayerns, war sein Titel seiner.
So, bevor wir uns jetzt bei den Restzuhörern, die wir noch haben, total unbeliebt machen mit unserem Andreas Scheuer-Bashing. Und ja, ich habe durchaus ein Problem mit römisch-katholischen pseudoreligiösen Leuten, die sich scheiden lassen. Also wenn du Mitglied in so einem Verein bist, dann halt dich doch bitte auch an die Regeln. Bescheiß nicht bei deiner Doktorarbeit und sei nicht so inkompetent wie bei der Maut.
Gut.
Ich kriege die Kurve nicht mehr zu was Positivem. Ich sage jetzt mal, also wir machen jetzt hier mal eine kleine Ankündigung. Wir haben es nämlich entschieden, diesen Podcast nur noch einmal im Monat zu veröffentlichen, damit wir mehr Zeit für die Recherche von unseren Themen haben. Damit wir auch nicht immer einfach nur irgendwelche Vögel runterrattern. Das wird ja mittelfristig auch langweilig. Wir haben noch kein Thema für den nächsten Podcast, aber freut euch drauf.
Wir werden Geburtstag feiern. Wir werden Geburtstag feiern.
Stimmt, wir werden Geburtstags feiern. Am 1. April-Wochenende ist der Plan Livegang für die nächste Folge. Und jetzt Übersteht erstmal den März, ihr Lieben.
Wir können ja vielleicht noch eine kleine Ankündigung machen, dass man nochmal wählen soll. Wir können doch noch wählen für den Vogel des Jahres. Das läuft doch noch.
Stimmt, wählt den Vogel des Jahres.
Ich weiß gar nicht mehr, wie lange.
Das weiß ich auch
nicht.
Ich
glaube, März war noch.
Ja, stimmt, März war noch, 18. März oder so.
Ja,
wählt den Vogel
schon
des
beim
Jahres.
Nächsten.
Und ansonsten, ihr Lieben, putzt die Nistkästen und hängt sie raus. Pflanzt euer Gemüse für dieses Jahr und lasst den Garten ein bisschen unordentlich. Vögel lieben unordentliche Gärten. Und dann sehen wir uns hier wieder im April, wenn es wieder heißt, Politiker bashen. Werden wir über Vögel reden mit Christoph und Miriam.
Tschüss. Tschüss.